Bonjour Wallonie, Südbelgien entdecken. Was trinkt man in der Wallonie? Bier natürlich. Auch in diesem Podcast kommen die wallonischen Biersorten immer wieder mal vor. Heute allerdings gehen wir in die Vollen. Mein Name ist Françoise Hauser und heute spreche ich mit dem Biersommelier Silvio Reis. Hallo Silvio.
Bonjour, Françoise.
Hallo, du bist Biersommelier. Da muss ich dich jetzt mal fragen, für alle, die sich darunter nicht so richtig was vorstellen können. Was macht ein Biersommelier? Und wie bist du zu diesem, schon ausgefallenen Beruf gekommen?
Ja, erstmal die Vorwegnahme. Ich habe, meine Berufung gefunden als Beruf, als Biersommelier. Also ein Biersommelier ist eigentlich in erster Linie dafür da, die Faszination und die Vielfalt von Bieren aufzuzeigen. Und mein Spezialgebiet ist meistens, den Leuten auch noch zu zeigen, erlebbar zu machen und schmeckbar zu machen, wie gut Bier und Kulinarik zusammenpassen. Mhm. Das, was man sonst immer nur vom Wein her kennt, funktioniert mit Bier exzellent. Jetzt haben wir ja heute die Wallonie und auch Belgien. Und da ist natürlich das Eldorado jedes Biersommeliers, da wuppert das Herz, weil da gibt es so viele fantastische Bierstile, die explizit und fantastisch zum Essen funktionieren. Manche meiner Kollegen sind auch Brauer und sind auch Braumeister. Da sieht man also auch schon, dass da sehr viel Fundament ist. Ich persönlich bin aber jetzt nicht der Hobbybrauer, der jetzt im Keller oder in der Garage braut, weil ich weiß, wie es geht. Ich habe es auch schon gemacht. Aber Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich mache selber 3 Biere, die lasse ich bei Brauereien machen nach meinen Ideen. Und ich sage immer so schön, ich kann mir Nahrung zubereiten. Kochen würde ich das nicht nennen. Und jeder soll so bei seiner Profession bleiben. Was ich natürlich kann, ist, ich habe lange im Vertrieb gearbeitet. Du gibst mir ein Bier und ich kann dir dazu was sagen. Und ich kann es quasi verkaufen, wenn man so will, promoten, ein Erlebniswelt dazu machen, Storytelling. Das ist das, was ich kann. Und das ist einer meiner Hauptaufgaben als Biersommelier, einfach die Faszination aufzuzeigen.
Weißt du, ich habe jetzt gerade so ein Bild vor Augen. Du kennst ja diese Weinsommeliers, die dann immer so in der gehobenen Gastronomie kommen und den Wein immer so ein bisschen so halten wie ein Baby. Mhm. Weißt du, so leicht auf dem Arm. Machst du das auch?
Das kann ich machen. Es gibt gerade bei den wallonischen Bieren diese Möglichkeiten, weil wir ja da eine schöne Gourmet-Format haben, nämlich 0,75 Liter Bierflasche. Mhm. Das ist dann auch immer ein Erlebnis. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch ein Champagnerbier oder so ein, dann ist das auch genauso, kann man das zelebrieren. Man kann davon lernen, eins, diese Zelebration eines alkoholischen Getränkes, dass das eine ganz andere Wertschätzung hat. Und das ist das, was wir auch von den Weinsommeliers uns abgeschaut haben, muss man einfach mal dazu sagen. Dieses Bewusstwerden von Genuss.
Sag mal, wie bist du da hingekommen? Du hast doch bestimmt mal was Anständiges gelernt, oder?
Ja, natürlich habe ich was Anständiges gelernt. Ich habe mal was Anständiges gelernt. Ich bin Einzelhandelskaufmann. Das war dann habe ich gesagt, 20 Jahre im Medienvertrieb gearbeitet, habe Anzeigen verkauft. Bin dann sehr krank geworden, habe das aber als sogenannter Zäsur beziehungsweise habe dann U-Turn gemacht. Habe eigentlich erst angefangen, weil mein Laden heißt ja Vintage, das ist ein Wortspiel aus Vintage und dem rheinischen Wort Tesch für Tasche. Mhm. Ja, und da habe ich eigentlich mit gebrauchten Taschen gehandelt und Lederklamotten. Und dann kam Corona, ich sage immer so schön, Corona 1 im März 2020. Hatte zur Folge, dass in meinem Laden die Hälfte des Ladens zu war. Die andere Hälfte hatte ich Bier auf der Gewerbeanmeldung. Damit war ich wichtige Infrastruktur, Nachvorsorge, also Getränke. Und hatte leichtes Bier, hatte so 120 Sorten Bier. Und jetzt kommt schon dieser belgische Einschlag. Ich wohne ungefähr 8 Kilometer entfernt von der belgischen Grenze, also von Raren. Ich wohne in Stolberg, das ist bei Aachen. Und dann hat jemand aus Raren, der ein Restaurant und Café führt, gesagt, hör mal zu, wir in Belgien werden bis zum 1.7. nichts machen, möchtest du meine Biere übernehmen? Da habe ich gesagt, ja, finde ich cool, mache ich. Hatte ich statt 120 Sorten Bier, die mir gefallen haben, bayerische und belgische Biere, hatte ich auf einmal 400 Biere insgesamt. Mhm. Instagram-Post und dann ging die Post ab, was das Bier betraf. Und irgendwann kommst du dann, du weißt das ja auch so, und irgendwann kommst du dann als Autodidakt an deine Grenzen. Und wenn du anfängst, gefährliches Halbwissen zu verbreiten in großer Überzeugung, ist das nicht gut. Man muss man zu sich selber ehrlich sein. Und da habe ich in der Nähe von Salzburg in Obertrum bei Kiesby meinen Diplom-Biersommelier gemacht. Diplom ist aber jetzt bitte nicht der akademische Grad, wie wir das in Deutschland kennen. Das ist in Österreich nicht so geschützt, wie wir, ist nicht so ein akademischer Grad, wie wir das in unserem Kontext haben. Es ist kein Hochschulabschluss, sondern es ist dann eben, deswegen nehmen wir uns heute diplomierte Biersommeliers. Das waren 14 Tage. Dort haben wir Sensorikwerkzeuge erlernte, Bierstile, Biergeschichten. Dann haben wir ein Bier eingebraut, um das zu machen. Alles, was damit zu tun hat, Glaskunde, Ausschank, all diese Geschichten.
Da gibst du mir jetzt total viele Stichworte, die ich dir ja alle noch aus der Nase ziehen will.
Ja.
Darf ich da gleich mal anknüpfen?
Ja, logisch.
Wallonisches Bier. Was macht denn wallonisches Bier aus? Ich muss das so naiv fragen. Wir haben sicherlich den einen oder anderen Bierkenner, die Bierkennerin unter den Hörern. Ich persönlich bin überhaupt keine Bierkennerin, aber mich interessiert das. Was ist der Unterschied der wallonischen Biere zu zum Beispiel den deutschen Bieren?
Ja, das ist ja genau, jetzt sind wir genau in meinem Berufsfeld. Jetzt erklär doch mal, was das und das ausmacht. Also, das wallonische Bier. Es gibt also einen ganz großen wallonischen Bierstil. Das ist das Saison. Oder im Englischen heißt es Farmhouse Ale. Und da hat man schon so einen leichten einen Bezug, Farmhouse, Bauernhof. Und da muss man sich ja vorstellen, die Wallonie ist ja aufgrund ihrer Historie sehr ländlich geprägt oder überhaupt Belgien auch sehr ländlich geprägt. Aber die Wallonie hat natürlich sehr stark gelebt vom agrarisch geprägten, außer dies, was in den Städten ist, an der Mühr oder Lüttich, der Bergbau war, wo man dann eben die Steinkohle abgebaut haben oder in Mons. Aber eigentlich ist es sehr dörflich geprägt. Das heißt, wir haben es mit Bauern zu tun. Und die haben natürlich ihre Mitarbeiter gehabt oder ihre Saisonarbeiter. Das bedeutete, wenn die im Oktober nichts mehr zu tun hatten, weil die Felder abgeerntet waren, mussten sie sich überlegen, wie kriege ich meine Leute noch beschäftigt oder wie kann ich den Lebensunterhalt bestreiten. Und dort haben die Bauernhöfe angefangen, Bier zu brauen im Winter. Und meistens haben sie dann ein Saisonbier, das war ein leichtes Tischbier, in der Historie so 2,5% bis 4%, das man täglich trinkt. Aber auch am Ende der Brausaison, das war dann meistens im März, das hatten wir in Bayern auch so, oder Märzen, dann hat man dieses Wort, ist ein Bier, was man zum Schluss einbraut, stärker, meistens über die 6%. Im wallonischen Saison kann auch mal 7% sein. Und das wird dann stärker eingebraut, damit es über den Sommer kommt, weil Alkohol konserviert so ein Bier länger. Und dann ist das eigentlich das erste Bier, was diese Saisonarbeiter oder die Feldarbeiter dann bei der Ernte angefangen haben, auch wieder zu trinken. Das hat so was Zitroniges. Es hat hinten von der Hefe heraus was Pfeffriges. Es ist sehr erfrischend. Und jetzt kommt da der Twist da rein. Aufgrund von Flaschenarmut, früher hat man dieses Bier dann in alten Champagner- oder Weinflaschen abgefüllt, damit man das mit aufs Feld nehmen konnte. Und so ist irgendwie auch die Hefe mit Weinhefen infiziert, in Anführungsstrichen, und macht hinten auch so einen trockenen Weißweinabgang.
Die haben
Und
auch
das,
oft so eine Art Sektkorken, ne?
ja genau, das gibt dann die Flaschenvergärung, das ist da manchmal auch bei anderen Bierstilen, da kommen auch zu die zweite Fermentation in der Flasche, also nicht nur die Fermentation im Gärkessel, wo man oder im Gärtank, sondern belgische Biere zeichnen sich auch oft aus, dass sie eine zweite Vergärung haben in der Flasche.
Warte mal, musst du die dann auch so rütteln wie den Champagner?
Man kann sie rütteln, man kann in der Regel ist es so, dass man sie ein bisschen so aufschüttelt. Man macht den ersten Schluck raus und dann schüttelt man so ein bisschen auf, weil unten noch ein bisschen Hefe ist. Aber in der Nase ist das jetzt im ersten Moment, hat das manchmal auch was so ein bisschen Champagner-Geruch. Und manche sagen Muff, ich finde es immer was Erdiges. Also man merkt, dass es so ein klassisches Feldbier ist, um es mal so zu sagen.
Ich muss
Und
da
da.
jetzt auch mal den Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer geben, wer schon immer mal nicht mit Sekt anstoßen wollte, der ist ja dann eigentlich bei den belgischen Bieren durchaus richtig, weil da kannst du auch mal den Korken so richtig schön springen lassen, ne?
Das ist eine coole Zelebration und wir haben ja in Belgien oder auch in der Wallonie natürlich auch so Biere wie ein Triple, was in der Flasche vergoren wird, das macht dann plopp. Dann haben wir auch tatsächlich ein Brut, also Brü, also ein Bier mit Champagnerhefe, das dann tatsächlich auch so auch richtig wegknallt. Also wenn man mit der schütteln würde, dann könnte man eben auch bis Champagner spritzen wäre. Ja, das ist auf jeden Fall immer ganz wichtiges Element. Und ich nochmal mal kurz zum Saison zurückzugehen. Und es ist ein absolutes Spitzen-Essensbegleitungsbier. Wenn man das jetzt erstmal so trinkt, dann denkt man erstmal, oh, was will ich erstmal mit diesem trockenen, pfeffrigen, zitronigen Bier? Weil man ja eine ganz andere Erwartung, wenn man von einem klassischen Pils kommt, was die meisten hier in Deutschland haben, oder ein Helles, denken die erstmal, was ist das? Also eine Überraschung erstmal in der Nase, aber auch im Gaumen. Und jetzt geht's los. In dem Moment, wo ich dem Ding Käse zusetze oder ein kräuteriges Essen zusetze, entfaltet dieses Bier eine absolute Gaumenexplosion. Das ist immer wieder, ich mache ja als Biersommelier sehr viel Tastingformate wie Dinner on Beer oder Beef in Beer. Und wenn wir das dann zum Essen dazu begleiten, dann haben wir genau das, was das Saison auch ausmacht. Diesen Charakter, der sehr gut als Match funktioniert.
Pass mal, ich wollte ja eigentlich mit dem Food Pairing viel später kommen. Aber jetzt sind wir mal schon da. Gib mir doch mal so einen ganz konkreten Käse, wo du sagst, komm, den würdest du jetzt da kombinieren. Oder zwei, drei. Wir haben ja vielleicht ein paar Hörerinnen und Hörer, die sagen, ach, da mache ich mir doch mal so ein Bier-Käse-Tasting zu Hause.
Ja, also ich sag mal, dafür, dass wir haben ja, du hast ja eine sehr große Reichweite und jeder kann nicht immer über belgischen Käse verfügen, um das jetzt mal so zu sagen.
Ja, dann müssen die halt mal in die Wallonie fahren. Was glaubst du,
Ja,
warum ich den Podcast mache?
wunderbar, die Wallonie. Also ich sag mal hier, ich sag jetzt einfach mal kurz, ein Käse, der in Deutschland gut funktioniert mit diesem Bier, ist zum Beispiel ein Alpenkräuterkäse, so ein Kräuter mit so einem Kräuter, der ein bisschen affiniert ist. Bergkäse, ein bisschen kräftig, der funktioniert. Es funktioniert einen mittelreifer, reifer Camembert Brie. Gibt es natürlich auch. Es funktioniert tatsächlich auch, ich habe es jetzt gehabt, weil ich ein Tasting hatte in der belgischen Botschaft in Berlin. Wir haben es mit dem Harfer Käse gemacht, der eh schon sehr kräftig ist. Und wir
Wollte gerade
konnten
sagen, also das
uns.
jetzt sind wir schon in der Wallonie. Der Herwer-Käse ist aus der Wallonie. Hast du vielleicht noch mal zwei, drei
Dann habe ich
wallonische?
hier eine kleine Käserei in der Nähe, die heißt Göntaler, die macht den Franziskaner. Da ist sind die Botanicals, also das, was vom Ginbrauen übrig bleibt, das kommt von der ältesten Distillerie in Belgien, respektive auch der Wallonie. Der verarbeitet dann quasi diese Wacholder, diese Gewürze da drin und da passt der Käse auch
Ey.
hervorragend zu.
Super, sag den Namen nochmal, das finde ich ja total spannend.
Göntaler heißt der und der heißt Franziskaner. Weil Francis, der Gino de Ginevra ist ja in Belgien entstanden, in Hasselt. Wir sind jetzt nicht in der Wallonie, aber das ist einfach so der Ur-Ginevra. Und hier in unserem Gefilde, ich bin in der Eifel, haben wir auch sowas wie einen Hüllencremer Els, also Achtung Werbung, also ein Els ist auch mit Eisenkraut. Und das ist auch da drin. Man hat also diese klassischen, eher Kräuteraromen, die man so in den Ardennen kennt und die wir in der Eifel kennen. Und das ist ja ein fließender Übergang, weil die Eifel ja auch ein Teil im Nationalpark in Belgien auch abdeckt. So ist dann auch wieder Wallonie. Höchste Berg der Belgiens befindet sich in der Wallonie. Ist nicht in Ardennen, sondern in der Eifel. Ne? Also da sind wir könnten dieses Spielchen hin und her machen. Ich denke ja eher im europäischen Kontext.
Sag mal, für mich noch mal so als Nicht-Bierkennerin. Ich habe natürlich auch schon ein bisschen was gehört. Mir kommen irgendwelche Worte wie Krieg, dieses Kirschbier, Quack. Aber sag mal so, wenn ich jetzt sozusagen ein, sagen wir mal, ein intellektuelles einmal quer durchs Biersaufen machen will und ich möchte alle Arten abdecken. Was habe ich denn dann so für Bierarten, Biersorten in der Wallonie, die ich unbedingt auf der Liste haben sollte?
Fruchtbier, was du gerade gesagt hast, ist auf jeden Fall dabei. Und es gibt ja drei verschiedene Arten von Produktionsdingen, wie man einen Krick, ein Kirschbier machen kann. Man kann das tatsächlich mit Kirschsaft, man macht normales Bier, wie du gerade gesagt hast, und macht dann quasi ein Biermischgetränk, Kirschsaft, dann ist es auch ein Krick. Man kann aber tatsächlich die Kirschen mit verbrauen. Das bedeutet aber auch, dass man in dem Moment mehr Fructose, also mehr Zucker hat, und die Hefe liebt Zucker und wandelt das in Alkohol um. Ich sage jetzt mal, man kennt ja das Bier mit dem Zwerg und da gibt es auch die Sherry-Version, also aus den Ardennen. Und dann haben wir wirklich ein richtiges alkoholisches, starkes Kirschbier. Und dann gibt es natürlich in Belgien das, was einem auszeichnet, dieses Lambic, diese spontan vergärten Biere, wo wir auf Mazeraten arbeiten. Das heißt, dass wir Kirschen nehmen, dort eben dieses Sauerbier drauflegen, es dann einfach nochmal in einem Fass bis zu 18 Monate lagern lassen können. Dann haben wir diese Eiche, die wir haben, diese Barrique-Formaten, die wir vom Wein her kennen. Dann haben wir einfach diese Vanillenote vom Fass mit dabei. Sehr komplexes Bier, weil das ist dann die Verbindung zwischen der Weinwelt und der Bierwelt. Leider gibt es nur eine wallonische Brauerei, die diesen letzten Bierstil macht, ist dann eher in Brüssel zu finden, weil dort auch dieses Hefespektrum, die man dafür braucht, in dem Brüsseler Bereich und im Pajottenland vorkommt. Und deswegen konzentrieren wir uns jetzt mal wieder zurück und gehen auch wieder zurück in die Wallonie. Aber die Wallonie zeichnet sich über dann natürlich aus durch sehr viele Abteien, insbesondere Trappisten-Abteien. Da kommen wir später gerne dazu, weil das ist für mich so die Champions League der Biere. Auch die Bierstile, was man immer auch mal trinken sollte, ist ein klassisches Blanche, ein Witbier oder ein Weizenbier, wo Rohweizen drin ist, ein ganz schöner mit Koriandersamen, ein tolles Bier. Das fällt mir gerade ein, Blanche de Namur, das ist also mit einem dafür, das ist ein tolles Bier.
Das müssen wir gerade noch mal unterstreichen, mit Koriandersamen.
Mit Koriandersamen.
Ein Weizen mit Koriandersamen.
Ja, Rohweizen, okay. Weizen, Malz und Gerstenmalz. Und dann ist es eigentlich milchig, weil Witt oder milchig Blanche, das ist dann eher so eine milchige Farbe, das muss man sich dann vorstellen, trüb. Es ist jetzt kein Blond. Man sieht, ne, Blond ist auch klassischer belgischer Bierstil, blondes Bier um 6%, das dann eben obergärig ist, anders ein bisschen auch gehopft. Man kennt das auch so, das ist ein ganz klassisches Bier, kommt eher auch so aus dem klösterlichen Kontext auch. Sollte man trinken, ich habe ja eben gesagt, in Lüttich gibt es die Brasserie C, Cochtius, die einen Klassik, das ist ein Champagnerbier, also ein Bier, was mit Champagnerhefen oder Weinhefen, Winzersekthefen vergoren wird. Und das merkt man, das hat hinten so richtige Cremant-Anklänge. Ob das jetzt Champagner ist, aber es ist ein absolutes Überraschungsbier. Gelbe Steinfrüchte, also so Mirabelle, Aprikose. Und dann geht es hinten so in so eine weiße Traube-Richtung. So Riesling, so ein Abgang. Das ist auch mal sehr schön, sehr trocken. Und da sagt der Käse immer Hallo. Und bei dem Kirschbier nochmal kurz zurückgehen. Das Kirschbier finde ich deswegen fantastisch, weil das kannst du sowohl als Aperitif benutzen, weil es so ein bisschen Rosé-Noten bekommt. Es gibt es auch mit Himbeeren, es gibt also auch andere Früchte.
Ich weiß, da gibt es massig, ne? Und Heidelbeer und ich weiß nicht, was alles, ne?
Genau, ja, genau. Peak macht es mit Heidelbeer, die höchste Brauerei in Belgien, also in der Wallonie ist Peak, die machen das mit den Blaubeeren, die sich vor Ort finden. Also wir haben da oben natürlich das Hochmoor und da gibt es viele Blaubeeren. Das kann man sowohl einsetzen als Aperitif, aber es funktioniert auch fantastisch als Dessert. Gehen wir mal auf die Lütticher Bulette, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich finde es auch zu so einer Lütticher Waffel, die so karamellisiert ist und dann so ein Kirschbier dazu oder ein Schokoladenkuchen. Und natürlich wallonische, belgische Schokolade, dunkle, passt auch dazu.
Also pass auf, ich habe natürlich jetzt 1000 Fragen an dich im Kopf. Ich muss gucken, dass ich da den Überblick nicht verliere. Ja. Eine Frage wäre für mich immer wieder, wir haben sicherlich eine Menge Hörer, die schon gerne Bier trinken, sich vielleicht sogar auskennen. Aber gibt es denn nicht auch sowas wie so ein Einsteigerbier, wo du sagst, Mensch, komm, da findet man besonders gut den Zugang zur wallonischen Bierwelt?
Wir haben ja jetzt schon über 3-4 Bierstile gesprochen und natürlich ist am Tagesende immer auch ein bisschen Geschmack. Also jetzt müssen wir jetzt nicht in immer schwarz-weiß denken, aber ein klassisches Ding ist so bei mir weibliche Kundschaft. Die kommt und sagt, ich habe keinen Zugang zum Bier, das ist mir immer zu bitter. Und wenn ich dann mit dem Fruchtbier komme, dann sind die geflasht und sagen, wow, ich wusste gar nicht, dass das Bier sein
das kann. Kann ich total verstehen.
Kommt jetzt einer vom Wein, dann können wir eben mit den beiden anderen Bieren, die ich gesagt habe, punkten. Oder ein klassischer Biertrinker, Den kriege ich natürlich mit einem belgischen Blond auch dahin. Das kann auch manchmal auch ein bisschen hopfiger sein und dann hat er einen Zugang. Und wenn ich ihm dann aber zeige, dass da auch der Käse schreit, also sagt, hallo, jetzt nehme ich hier mal einen richtigen schönen Abteikäse, der 6 bis 8 Monate gereift ist. Und das passt auch zu diesem Bier. Das finden sie dann toll. So kann man das machen. Am besten funktioniert es immer noch, wenn man denen auch noch die Speise mit dazu gibt, weil dann glänzt nicht nur das Bier, sondern da glänzt das Gesamteindruck dazu. Und dann ist auch ist dieses Erlebnis für die Leute noch viel schöner.
Also da hätte ich jetzt dann wirklich einen Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer. Das nächste Mal, wenn ihr Freunde einladet, dann macht mal was anderes. Mal so eine Reihe belgischer Biere, Käse. Es gibt ja noch viele andere Sachen, die man kombinieren. Was könnte man außer Käse vielleicht dann noch auf den Tisch stellen?
Beim Witt funktioniert zum Beispiel auch der Ardenner Schinken. Funktioniert auch.
Ja, natürlich.
Geht auch zum Saison. Geht tatsächlich zu dem ersten Bier, was ich gesagt habe, auch zu dem Saison, weil wir ja so ein bisschen was raus haben. Passt sehr gut auch zum Ardenner Schinken. Geht sehr, sehr gut. Und es ist, ich sage immer so scherzhaft, es ist nicht verboten in Belgien, ein Bier miteinander zu teilen. Es gibt auch bei denen ein geflügeltes Sprichwort. Wir treffen uns auf dem Trappist. Das bedeutet, man nimmt eine Flasche Bier 0,33, wenn man das so sitzt, und schüttet die in 2 Gläsern und quatscht eine halbe Stunde. Und dann geht man wieder. Also dann sieht man einfach, dass das Bier einfach nur die Verbindung ist, aber es ist nicht verboten, es miteinander zu teilen.
So, und jetzt sind wir schon wieder bei den Trappisten und ich glaube, das musst du mir jetzt ganz kurz erklären und ich sage auch unseren Hörerinnen und Hörern, warum kurz? Weil wir da auch überlegen, ob wir da nicht vielleicht mal sogar eine eigene Folge zu machen sollen, weil die Trappisten, das ist ja historisch interessant und gastronomisch.
Also für mich sind die Trappistenbiere die Champions League der Biere. Man kann es auch mal so sagen, sind auch ist die Mutter aller Kraftbiere. Warum, werde ich jetzt natürlich beantworten. Wir müssen zurückgehen in die Historie. Die Benediktiner waren die ersten, die Bier gebraut haben. So im 4. Jahrhundert ging es los. Und da ist auch eine Philosophie doch hinter. Einmal haben sie das immer gemacht, um sich selbst zu versorgen, mit den Gewinnen des Klosters zu unterhalten. Ah, und eben auch Leuten Obdach zu geben. Das sind so die historische Geschichten. Wenn ich da jetzt ausführe, die wäre jetzt ziemlich lang. Aber sie haben sehr viel Geld damit verdient und sind weggekommen vom Glauben. Also benediktinischer Ritus bedeutet ja eigentlich Ora et Labora, beten und arbeiten, wobei ja Ora eigentlich die Stunde ist. Die Benediktiner haben uns den 24-Stunden-Tag eingeführt. Aber sie haben so viele Gebetsriten, die zum Bierbrauen super passen. Man braucht 8 Stunden, um Bier zu brauen, bis das fertig ist in die Vergärung. Und das gibt verschiedene Raststufen, Pausen, wo die dann auch beten können. Das ist einer der Hintergründe, die da auch hinter sind. Und eben als Ernährung, weil da sehr viel Power dahinter ist vom Getreide, jetzt auch von den Kalorien. Sind reich geworden, dann haben sich im 11. Jahrhundert, gab es so die erste Trennung in den Zisterziensern, die wir ja auch kennen, die gerade auch für Belgien prägend sind, die Gotik sehr stark vorangetragen haben. Wieder zurück zum ursprünglichen Glauben, benediktinischer Ritus, Psalm mehr innearm sein und gehorsam sein. Daher kommt ja auch dieses, den Gürtel enger schnallen, also beim Fasten, dass man das macht. Und haben dann eben auch versucht, meistens auch viele Adlige im oberen Bereich gewesen, haben wieder versucht, mehr reduzierter zu leben, mehr nach der Bibel zu leben. Und sind dann auch sehr erfolgreich geworden. Die sind dann zum Beispiel immer in die Walachei gegangen. Ich sage das mal, das sieht man in der Wallonie auch. Wenn man Trappistenklöster oder sag mal Zisterzienserklöster sieht, ich sag mal Val-Dieu, das hieß früher Tal des Todes. Und dann haben sie es, Val-Dieu, Tal des Gottes, haben es fruchtbar gemacht, haben dort Wirtschaftsräume gemacht, aufgebaut, agrarisch selbstversorgt. Das geht aber genauso, wenn man das sich in Orval anschaut oder in Rochefort, in Chimay. Der Prinz von Chimay hat den Trappisten 1850 quasi einen Hügel zur Verfügung. Da haben die einfach angefangen, das zu machen. Und die Trappisten sind dann einfach nochmal die Zisterzienser der strengen Observanz. Das heißt, noch mehr. Man kann es, wenn man es beim Fußball wäre, ist so eine schöne Bezeichnung, die mir mal einer mitgegeben, wären das die Ultras, die da mit der Fackel stehen würden. Und
Das klingt für mich so, als müsste man sich das unter Umständen ein bisschen schön saufen.
nein, auf keinen Fall. Also da ist eine absolute Einstellung dahinter. Eine christliche und eine absolute biblische Einstellung, eine göttliche Einstellung. Das ist, was dahinter steckt. Ist eigentlich die katholische Gegenantwort zur Reformation. Jetzt geht's los. Die Trappisten sind die, die dieses, diese, die, die, die dem Ruf des belgischen Biers am stärksten vorangetragen haben. Die brauen einmal, es gibt so einen Spruch, wir brauen nicht um zu leben, sondern wir leben um zu brauen, damit sie das Kloster tragen. Aber es bedeutet, es ist nicht wichtig. Es gibt die drei Regeln für Trappistenbier, dann ist ein authentisches Trappistenbier. Die erste Regel ist, es muss unmittelbar in Klosternähe gebraut werden. Es muss von einem Trappistenmönch beaufsichtigt werden. Er muss nicht im Brauprozess sein, aber anwesend sein. Und was viel wichtiger ist, jeglicher Gewinn, nachdem alles bezahlt ist, geht dann in karitative oder Umweltprojekte. Das heißt, wir haben keine Kommerzialisierung dahinter. Es geht nicht darum, Reichtum zu mehren, sondern es geht darum, ein exzellentes handwerkliches Produkt zu machen. Und das merkt man diesen Bieren an. Wir haben Hefe, die 150 Jahre alt teilweise sind, Stämme, die noch benutzt werden. Es hat eine Qualität, es hat eine Bekömmlichkeit. Hier ist wirklich ist ein Gottestrunk, könnte man sagen. Einfach ein Erlebnis, wenn man reinriecht. Das kann Birne, das kann Banane sein. Wir haben Gewürze drin. Wir haben teilweise Anklänge, die wir vom Rotwein kennen, je nachdem, was man trinkt. Wenn man Chimay Grand Reserve, dann man trinkt einen sehr guten Rotwein, einen sehr schönen, mittelsüßen guten Rotwein, weil da ist Feige drin, da kann Rosinenaromen drin sein. Und dann sind wir wieder in der Genusswelt, die wir gerade hatten, Komplexitäten dieser Biere, weil die einfach auch handwerklich mit einer hohen Qualität gemacht werden, als Gegenentwurf zu einer Industriebrauerei.
Also ich glaube, wir müssen da wirklich mal eine eigene Folge machen.
Oh ja, wie viel Zeit hast du?
Och, da finden wir dann schon ein bisschen Zeit. Heute kommen wir schon langsam ans Ende des Podcasts, aber ich muss dir unbedingt noch eine wichtige, nein, eigentlich habe ich zwei wichtige Fragen.
Ja.
Die eine ist, jetzt nur mal so aus Spaß, Glühbier. Ist das eine Leckerei oder ein Bierverbrechen? Du weißt schon, dieses heiße Bier, was man manchmal auf den Weihnachtsmärkten in der Wallonie bekommt.
Also, ich finde, es ist eine hervorragende Tradition und ein Biersommelier ist nicht die Bierpolizei, um das mal so zu sagen, sondern ein Biersommelier soll ja zeigen, was möglich ist. Und dann bleiben wir im Rheinischen, jeder hier ist anders, jeder so, wie er mag. Ich finde ein Glühbier fantastisch. Ich selber mag keinen Glühwein, weil der es mir meistens zu zuckrig ist und die Gewürze nicht passen. Aber ich finde ein Glühkrieg oder ein Glühbier eine fantastische Sache, weil dieses Fruchtige, dieses Kirschige, die da drin sind. Und dann die Zimt-Kardamom-Noten und dann noch Gewürze aus der Region, die in Belgien vorherrschen, fantastisch dazu passen. Und dann sind wir wieder beim Essen. Wird ja auch wieder dazu gegessen. Da kannst du tatsächlich auch klassisches ardennisches Wildschwein dazu essen, wenn man das möchte. Man kann aber auch vegetarisch dann unterwegs sein, kann dann wieder deinen Käse nehmen, passt sehr gut dazu. Man kann auch wieder es gibt ja auch bei denen so eine Salami, die da sehr gut passt. Sehr schön. Und man kann es einfach auch so genießen, weil es kalt ist. Man will was Molliges, Warmes haben. Also das ist ein Bier. Gerne. Also wer in der Wallonie ist, zur Weihnachtszeit, da gibt es eine Reihe von schönen kleinen Weihnachtsmärkten, machen. Es ist einfach schön und es ist lecker.
Ich höre schon, das ist eine eindeutige Antwort. Ich finde das aber auch gut, diese Offenheit, weil das kann ich eigentlich den Hörerinnen und Hörern auch nur immer empfehlen. Viele Deutsche sind ja so, das ist ja anders als unser Bier und das mit dem Obst da, das ist nichts. Das lohnt sich, das mal auszuprobieren. Und dazu habe ich jetzt noch eine letzte Frage an dich, bevor wir zur kulinarischen Hausaufgabe kommen. Wenn du jetzt einen Ort empfehlen solltest, wo du sagst, Mensch, guck mal, da musst du hinfahren, da musst du Bier trinken, das ist schön. Hast du so einen Insider-Tipp von dir für uns?
Rein reduziert ist natürlich jetzt gerade, wenn man jetzt in der Nähe, ich muss immer schauen, wie die Reichweite des Podcasts ist und wo man relativ sehr gut
Auch die ist
hinkommt.
weltweit.
Welcher weltweit? Also, das Schlimme, du reduzierst mich auf einen Ort, ne?
Okay, du darfst zwei, wenn du willst, aber mehr Zeit haben wir einfach nicht.
Da würde ich einfach mal so einen Gegenentwurf machen. Also auf jeden Fall, um die Magie von einem Kloster und einer Abtei zu spüren, empfehle ich immer das Kloster in Val-Dieu. Da haben wir beides drin, es sind keine Mönche mehr vorhanden, aber man hat diese Magie, man hat die Basilika da und merkt eigentlich, woher das kommt, mitten in dieser Landschaft. Das ist das eine. Und der zweite Ort, den findet man in jeder großen Stadt. Geht in eine schöne, urige Bierkneipe. Egal, Google wirft da was aus. Da gibt es Biervielfalt. Da lernt man den Belgier kennen und den Wallonen kennen, wie die miteinander dieses Bier kredenzen und was das auch warum. Das Bier in Belgien, UNESCO-Weltkulturerbe ist seit 2016, die Bierkultur und nicht nur das Brauen, sondern diese ganze Kultur geht in eine schöne belgische Kneipe. Und wenn es noch was zu essen gibt, dann nimmt er eben auch ein paar Fritten dazu und dann nimmt er ein bisschen Käse dazu. Und dann habt ihr einen sehr schönen Tag. Und dann brauche ich mich nicht auf einen kleinen Ort festzulegen. Man kann das ein bisschen allgemein lassen.
Ja, ist ein super Tipp. Und ich finde auch, die kulinarische Hausaufgabe passt eigentlich ganz wunderbar dazu. Da habe ich jetzt mal mitgebracht das Reh-Ragout mit Trappistenbier. Civet de Biche à la bière d'Abbaye. Und das findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich würde mal sagen, das ist doch eigentlich die Gelegenheit, mal sich ein schickes Trappistenbier zu besorgen. Und dann kann man damit kochen und es noch trinken. Wir sind jetzt ja dann bald so ein bisschen in der kühlen Jahreszeit. Und ich glaube, das passt ganz wunderbar.
Da hilft dann noch die 0,75er Flasche, weil da kann man die Hälfte reinschütten und die andere in sich rein.
Du darfst ja auch zwei kaufen, so ist es ja nicht.
Aber das ist ein tolles Menü und da kommt die Potenz wirklich dieses Bieres absolut zum Tragen. Mein Tipp noch dazu, bitte nicht zu kalt trinken dieses Bier. Das glänzt wirklich ab 10 Grad geht's los bis 14 Grad. Also es ist kein kühles Blondes, sondern wirklich ein, bleiben wir bei den Trappisten, ein Chimay, Grand Reserve oder ein Rochefort 10, womit man das machen kann, dann funktioniert das exzellent. Das ist ein Erlebnis.
Super. Also pass auf, Silvio, ich glaube, wir sprechen uns in Zukunft echt nochmal, weil es gibt so viel zu erzählen über Bier. Und es tut mir fast schon leid, dass ich dich da bei diesen historischen Fragen so ein bisschen bremsen musste, aber wir haben halt keine 5 Stunden. Das machen wir aber in Zukunft nochmal. Also auf jeden Fall dir schon mal vielen Dank und unseren Hörerinnen und Hörern da draußen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Nachprobieren. Ja, und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Und falls ihr noch weitere Anregungen braucht, dann natürlich unter www.visitvalonia.de. Also, wir wünschen euch noch eine gute Zeit. Auch dir, Silvio.
Ich sage double merci, wie man bei uns immer so schön sagt. Da haben wir dann eben zusammengesetzt alles. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Und freue mich auch, wenn der ein oder andere mich vielleicht auch mal besucht. Man darf mich auch buchen. Ich komme auch gern ins Haus.
Wir machen die Daten, deine Webseite einfach in die Shownotes, würde ich sagen, ne? Dann kann man das einfach nachschauen. Ja, an euch da draußen, wir wünschen euch noch eine schöne Zeit und wir hören uns in 4 Wochen wieder. Vielen Dank und au revoir.